spezielle Predigt und alle in der Gemeinde waren berührt, zu Tränen berührt. Aber nicht alle, nur eine Person wurde eigentlich gleichgültig, hat keine Reaktionen gezeigt. Und nach dem Gottesdienst, man hat am Ausgang diesen Mann gefragt, ob er die Predigt gehört hat. Und er hat gesagt, natürlich, ich bin nicht taub, ich höre gut. Aber was hast du gedacht über diese Predigt? Er hat gesagt, ich dachte, es war sehr bewegend und ich hätte weinen können. Und man hat weiter gefragt, aber warum hast du das nicht getan? Und er hat geantwortet, ich gehöre nicht zu dieser Gemeinde. Ich hoffe, dass wir alle dazugehören und dass wir offen sind für das Wirken des Heiligen Geistes und dass das Wort Gottes Platz findet in unseren Herzen und dass wir reagieren auf sein Reden. Also, unsere Reise im Buch Nehemia geht zu Ende, nicht weil es nichts mehr zu sagen gibt. Es gäbe noch so vieles zu sagen, aber das ist eine Entscheidung, eigentlich jetzt zu schließen. Aber ich hoffe, dass auch diese Botschaften etwas gebracht haben in unserem Leben. Also ganz kurz, Zusammenfassung. Die Hauptpersonen in dieses Buch sind Nehemia und Esra, der Schriftgelehrte. Und obwohl der Tempel wieder aufgebaut war oder worden war, lagen die Mauern der Stadt Jerusalem noch in Ruinen. Und Nehemia, wissen wir, er hat das Erlaubnis erhalten vom König, nach Jerusalem zurückzukommen. Und es war ungefähr im 445 vor Christus. Die Mauern wurden neu gebaut, wieder instand gestellt in 52 Tage, eine Rekordzeit. Und dann im Kapitel 8 ist der Beginn einer geistlichen Bewegung, eine geistliche Erweckung. Das Volk erlebt radikale Veränderungen. Und jetzt kommen wir im Kapitel 10 und wir merken, dass hier herrscht eine Erweckungsatmosphäre, Erweckungsluft, Aufbruchsstimmung. Und das ist spürbar und sichtbar in diese Worte, die wir lesen können im Kapitel 10 und dann später. Es ist wie ein Drang nach positive Veränderung. Es gibt Optimismus, es gibt Freude, es gibt Glaube, es gibt Mut, neue Schritte zu tun. Und wir sehen hier, dass die Menschen sehr konsequent sind und die Juden machen Nägel mit Kopf. Keine halbe Sache, sondern sie machen alles, damit Gott verherrlicht wird. Und alles, was im Gesetz Mose stand, nahmen sie das ganz, ganz ernst. Also die Botschaft heute Morgen sind nur drei Worte. Ganz einfach. Wir könnten einen schönen Satz machen, aber ganz kurz, ich möchte, dass ihr euch diese Worte erinnert und nach dem Gottesdienst jeder weiß, was gehört hat heute Morgen. Und das erste Wort, das wir lernen wollen und finden wir in diesem Text, ist das Wort Verpflichtung. Also kein schönes Wort, gell? Verpflichtig in der Regel ist ein bisschen negativ. Geschmack. Aber im Kapitel 10, Vers 1 lesen wir, nachdem wir Gott unsere Schuld bekannt hatten, schlossen wir eine Vereinbarung und hielten sie schriftlich fest, wie Stefan gemacht hat, oder? Unsere führenden Männer, unsere Leviten und Priester unterschrieben die Urkunde und versiegelten sie. Heute kennen wir viele Vereinbarungen, viele Verträge, überall haben wir das schon gehört. Jeder hat einen Arbeitsvertrag, das gehört dazu, oder? Das ist ein Schutz, eine Mietvertrag, Versicherungsverträge gibt es so viele Abmachungen, die wir treffen regelmäßig in unserem Alltag, in unserem Leben. Was ist eine Vereinbarung? Das ist einfach ein Vertrag, eine Einigung, eine Abmachung von mindestens zwei Personen. Ein Vertrag ist verbindlich, vor allem, wenn es unterschrieben ist, oder? Und das bindet, was geschrieben steht, dann gilt, zählt, ist wichtig. Und damals die Juden wollten ihre Entscheidung schriftlich machen. Und dann gab es Zeugen, die führenden Männer, die Leviten und die Priester, und sie haben ihre Unterschrift dort gelegt. Die Juden haben sich auf verschiedene Sachen verpflichtet. Und das Erste, das sie sich verpflichtet haben, das ist die Ehevorschriften zu halten. Sie sollten vom Gesetz her sich nicht mit anderen Völkern vermischen. Sie sollten rein bleiben, weil Gott hat sein Volk erwählt und er wollte dieses Volk ganz für ihn. Und sie sollten nicht mit Heiden vermischen, mit Ehen. Und das Erste, das sie tun, nachdem sie Buße getan haben von Gott, sie versuchen, Ordnung zu schaffen. Sie verbinden sich, hier die Ehevorschriften zu halten. Und das ist so, wenn man etwas verändern will. Es muss immer bei uns anfangen. Persönlich. Sie hatten Buße getan. Sie haben ihrem Leben in Ordnung gebracht. Und dann als Konsequenz haben sich auch hier, haben dort auch Entscheidungen getroffen und haben auch in ihren Familie Ordnung gebracht. Und das ist sicher ganz wichtig und gut. Und dann haben sie sich auch verpflichtet, den Sabbat zu heiligen. Und das war wichtig. Dieser Tag war der Tag des Herrn. Und sie sollten heilig sein. Es gab so viele Vorschriften in Bezug auf den Sabbat. Und auch hier kommt Ordnung in ihrem Leben. Ich weiß es nicht, wie ist mit unserem Sabbat. Unser Sabbat in der Regel ist der Sonntag. Für die Pastoren am meisten ist am Montag unser Sonntag oder unser Sabbat. Aber das ist wichtig, dass wir das ernst nehmen. Dass wir auch einen Tag für unser Gott haben, wo wir Zeit für ihn investieren. Wo wir zur Ruhe kommen. Wie Gott selber, nachdem er die Erde, Himmel und Erde geschaffen hat und alles, was diese beinhaltet, er hat auch eine Pause gelegt, eine Ruhepause. Und dann haben sie sich verpflichtet, ganz schriftlich, für die Unterhaltung des Dienstes im Tempel zu sorgen. Und hier finden wir, was sie getan haben. Wir verpflichten uns jährlich, eine kleine Silbermünze für den Dienst im Tempel zu zahlen. Für das Brot, das Gott geweiht ist, für die tägliche Speisopfer und Brandopfer, für die Opfer an dem Sabbaten, Neumondenfeier und den übrigen Festtagen, für die besonderen Opfergaben und für die Opfer, die Israel schuldig tilgen, sowie für alle Arbeiten im Tempel unseres Gottes. Also sie nehmen alles ernst. Und sie praktizieren das, was Gott im Gottesgesetz geschrieben hatte. Und dann haben sie sich noch verpflichtet, den Dienst im Tempel zu sichern. Es gibt Ordnungen, es gibt Strukturen. Und wir lesen im Vers 35, wir werfen das Los unter den Priester, den Leviter und dem übrigen Volk, um zu bestimmen, in welcher Reihenfolge ihre Sippe jedes Jahr zu den festgesetzten Zeiten beim Tempel erscheinen sollen. Sie sollen das Brennholz für die Opfer stiften, die aus dem Altar am Tempel verbannt waren. Wie es im Gesetz vorgeschrieben ist. Also sie haben alles genau unter die Lupe genommen und alles ernst genommen und alles praktiziert. Eine wichtige Entscheidung. Also, dass der Tempel Gottes funktioniert, dass der Dienst gemacht wird. Und ich denke, das ist das, was viele von euch machen, regelmäßig. Sie sorgen, dass im Hause des Herrn, im Hause Gottes, Dinge funktionieren, Dinge da sind, die nötig sind. Aber wir gehen schnell. Sie haben auch sich verpflichtet, die verschiedenen Opfer und Gaben im Tempel zu bringen. Es gab so vieles, so verschiedene Gaben, die im Alten Testament übrig waren. Und sie sollten alles im Hause Gottes, im Tempel bringen, damit nichts im Tempel fehlte für den Dienst Gottes. Und dann am Schluss, wir wollen dafür sorgen, dass der Tempeldienst ausgeübt werden kann, so wie es vorgeschrieben ist. Sie nehmen alles genau, alles ernst. Also die Entscheidung, die das Volk hier getroffen hat, war eine gewaltige Entscheidung, eine ernsthafte Entscheidung mit Folgen. Es war nicht, ja, ich komme und dann mal schaut, wie das ist. Sondern sie haben sich voll und ganz für die Sache Gottes engagiert. Aber wenn Gott ein Herz berührt, es ist unglaublich, was in diesem Leben geschehen kann. Unmögliche Dinge werden plötzlich möglich. Wir haben die Geschichte im Neuen Testament vom Zachäus. Zachäus war ein oberster Zölleneinnehmer. Und er wollte unbedingt Jesus sehen. Und weil er nicht so groß war, er stieg auf einem Maulbeerbaum und wollte Jesus sehen. Dass niemand schaut, dass er dort ist, er ist schön versteckt. Aber Jesus sieht ihn und sagt, Zachäus, komm herab, ich möchte heute bei dir wohnen. Komm schnell herunter. Und das ist das, was er getan hat. Und dann, was passiert bei Zachäus? Er bekehrt sich. Sein Leben wird verändert. durch diese Begegnung mit Jesus. Und dann sagt Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wenn ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Und Jesus, was sagt? Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Wenn man Jesus erlebt, persönlich erlebt, wenn man errettet ist, wenn man weiß, dass Jesus für mich bezahlt hat, dass er meine Schuld vergeben hat, dass ich eine neue Kreatur geworden bin, dann alles gehört ihm. Was ich habe, gehört ihm. Und das ist fantastisch, das zu sehen, wie Menschen, wenn berührt werden von Gott, ihr Leben wird total verändert. Oder wir haben das Beispiel von Paulus. Er hat die Gemeinde verfolgt. Aber als er Jesus begegnet hat auf der Damaskusweg, sein Leben wurde revolutioniert. Der Verfolger wurde verfolgt. Er ist ein gewaltiges Instrument in den Händen Gottes geworden. Ist heute anders oder war es so nur im Alten Testament, nur im Neuen Testament? Nein, heute ist dasselbe. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die sehr tiefe gefallen waren, die in der Drogen waren, in die Kriminalität waren. Und dieses Leben wurde total verändert durch die Kraft Jesu. Und diese Leute sind jetzt Zeuge Jesu. Das ist wunderbar. Es ist noch möglich heute, wenn wir Jesus aufnehmen, wenn er unser Retter ist, wenn wir mit ihm leben, wird vieles möglich. Und sogar alles möglich sein. Das zweite Wort, das wir lernen wollen heute, ist das Wort Leiterschaft. Also das erste ist Verpflichtung. Zweitens Leiterschaft. Und hier machen wir einen Sprung im Kapitel 12. Gerade nach der Einweihung der Mauer. Oh, Entschuldigung. Und wir lesen, Entschuldigung, gell, weil da ist viel komplizierter als sonst. Und an jenem Tag wurden Männer eingesetzt über die Kammer für die Vorräte, für die Abgaben, für das Beste und für die Zenten, um in ihnen von den Feldern der Städte die der Weisung entsprechenden Anteil für die Priester und für die Leviter zu sammeln. Und dann sagten sie, denn Juda hatte Freude an den Priester und an den Leviten, die im Dienst standen. Und sie versahen den Dienst für ihren Gott und den Dienst der Reinigung und den der Sänger und der Torwächter gemäß dem Gebot Davids und Salomos, seines Sohnes und so weiter. Hier werden Leiter eingesetzt. Und das ist wichtig, das ist ein göttliches Prinzip, die Leiterschaft. Es braucht Leiter in unserer Gesellschaft. Überall haben wir Leiter, gell? Im Geschäft, in die Politik, überall. Es braucht eine Leiterschaft. Es braucht Leute, die Verantwortung wahrnehmen. Und dann, es kann besser funktionieren. Oh, sonst wird ein Chaos sein. Und wir danken Gott, dass noch heute er Leiter setzt oder einsetzt. Ja, stimmt. Im Neuen Testament finden wir Leiter. Das ist Jesus Christus, der auferstandene Herr, der noch heute setzt Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und dann gibt es noch die Ältesten und die Diakonen, die wir finden im Neuen Testament. Das sind alle Männer und Frauen, die Gott gibt an die Gemeinde. Und das sind ein Geschenk. Diese Personen sind ein Gottesgeschenk an die Gemeinde Jesu. Und diese Gaben haben eine wichtige Funktion. Wir lesen im Vers 12, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zuzurüsten. Darum braucht Ausbildung für die Leute, damit jeder kann seinen Dienst ausführen. Für den Aufbau des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit im Glauben und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum vollkommenen Menschen, zur vollen Größe, die der Fülle Christi entspricht. Diese Gaben, die Gott gibt an seine Gemeinde, sind notwendig, damit der Leib Christi auferbaut wird, geführt wird und das Reich Gottes gebaut wird. Und wir haben eine Aufforderung. Wir sind aufgefordert, etwas zu tun, ganz konkret. Und das ist der Hebräer 13, 17. Der Schreiber der Hebräerbrief sagt hier: Hört auf die Leiter eurer Gemeinden und ordnet euch ihnen unter. Sie müssen einmal Rechenschaft über euch ablegen, denn sie sind für euch verantwortlich. Macht ihnen das nicht zu schwer. Sie sollen doch ihre Aufgabe mit Freude tun und sie nicht als eine bedrückende Last empfinden. Dies würde euch nur selbst schaden. Betet für uns. Wir haben ein gutes Gewissen, denn wir wollen in jeder Weise ein Leben führen, das Gott gefällt. Das ist unsere Aufgabe, unsere Leiter zu segnen, für sie zu beten und eigentlich ihre Aufgabe leicht zu machen und nicht zu komplizieren. Ich habe gerne die neue Genfer Übersetzung, die hier sagt: Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre nicht zum euren Vorteil. Das ist so schön. Wir können uns gegenseitig helfen, unterstützen und segnen. Das ist so schön, so wunderbar. Wisst ihr, in Locarno gab es einen Bruder, der vor ziemlich am Anfang von der Gemeinde dort war. Er war wirklich eine Säule der Gemeinde. Und das war ein Berner mit einem harten Grind. Und er ist letztes Jahr gestorben. Er wurde 92, aber jedes Mal, die ich ihn besucht habe, er hat immer gesagt, dieser Satz fehlte nie. Er sagte: Weisch, ich bete für dich und für den Claudio, mein Nachfolger. Ich bete jeden Tag. Ist wunderbar, nicht wahr? Dass wir für unsere Leiter beten. Und ich weiß, ihr macht das. Ich höre das immer wieder. Und das ist schön. Und ich möchte euch Mut machen. Macht das weiter. Weil die Leiter brauchen eure Unterstützung, eure Liebe. Es ist nicht einfach, ausgestellt zu sein. Man spürt alle Winde von allen Seiten. Und wisst ihr, als Leiter, wir sind nicht Gott. Wir können nicht alle glücklich machen. Wir sind auch Menschen. Wir machen auch Fehler. Wir versuchen, das Beste zu machen, aber wir bleiben Menschen. Und wir machen, ich mindestens, die Brüder nicht, ich mache immer wieder Fehler, dass ich nicht machen will. Und darum wollen wir dankbar sein für diese Brüder die sicher, und Schwestern, die sich einsetzen für das Reich Gottes. Wir wollen Respekt entgegenbringen. Wir wollen sie segnen. Wir wollen für sie da sein, sie unterstützen, weil ihre Aufgabe nicht einfach ist. Und ich freue mich auf meine Brüder, die Gemeindeleiterbrüder. Ich denke, wir sind gesegnet als Gemeinde. Wir haben wunderbare Leute, die die Gemeinde leiten, die Verantwortung tragen. Und das ist mein Wunsch, dass Gott sie segnet. Und ich segne sie immer wieder. Und ich möchte, wie die Juden sagen, dass sie Freude hatten an die Leviten und die Priester, alle, die sich für das Reich Gottes eingesetzt haben. Amen. Ja, das ist schön. Ich weiß, dass ihr das tut. Aber ich bin dankbar für alle Ressortleiter, alle Menschen, die hier in der Gemeinde einen wunderbaren Dienst leisten. Alle Mitarbeiter, und es sind fast alle Mitarbeiter, alle einbezogen in einem Dienst. Und darum sollen wir uns gegenseitig segnen, uns Mut machen und vorwärts gehen und das Reich Gottes bauen. Amen. Nicht wahr? Also, das dritte Wort. Also, Wiederholung. Erstens, Verpflichtung. Zweitens, Weiterschaft. Drittens, Einheit. Nehemia 10, 29. Auch das übrige Volk schloss sich der Verpflichtung an, weitere Priester und Leviter, die Torwächter, Sänger, Tempeldiener und alle, die sich von den heidnischen Völkern des Landes abgesondert hatten, um Gottes Gesetz zu befolgen. Auch ihre Frauen schlossen sie sich an, sowie ihre Söhne und Töchter, sofern sie alt genug waren, sie die Vereinbarung zu verstehen. Zusammen, ist ein schönes Wort, miteinander, zusammen. Mit den führenden Männern legten sie einen Eid ab, das Gesetz zu befolgen, das uns Gott durch seinen Diener Mose gegeben hatte. Merkt ihr hier, das ist ein ganz gewaltiger Moment, eine geistliche Einheit, die nicht nur die Gemeindeleitung, die Priester, die Leviter war, sondern das ganze Volk, die Familie, die Frauen, die Kinder, alle zusammen. Wow. Einheit macht stark, sagt man, oder? Und das ist ein geistliches Prinzip. Und Gott will, dass sein Volk eins ist. Ist die eine von den Problemen der Gemeinde jederzeit, war und ist Mangel an Einheit. Das haben wir im 1. Korintherbrief. Wenn wir diesen Brief lesen, es kam so durcheinander. Hey, ich bin für Paulus, der andere ich für Apollos, der andere ich für Petrus, der andere für Jean, Stefan, Christoph, oder? Jeder hat seine, es war keine Einheit da. Und Paulus musste so streng sein, Ordnung zu bringen in diese Gemeinde. Die eine Gemeinde, die sehr gesegnet war. Wir lesen, dass sie alle Gabe besaßen. Also alle Gabe des Heiligen Geistes waren dort. Und darum dann finden wir Paulus im Kapitel 12 bis 14, dass er Ordnung schafft, weil trotz dieses Reichtums Es gab ein Durcheinander. Wisst ihr, im Tessin, das ist meine Heimat natürlich, gell? Mindestens 95% aller Gemeinde sind durch Trennung entstanden. Und es gibt immer neue Gemeinden, die entstehen im Tessin. Tessin ist nicht so groß, oder? Aber es gibt so viele Gemeinden, so kleine Gruppen, und jeder mag seine Gemeinde, weil er ist nicht einverstanden mit dem Pastor oder mit den Ältesten oder ich weiß nicht was. Und jeder macht seine, weil er denkt, ich bin besser. Und das ist traurig. Jesus im Johannes 17, er hat gebetet. Ganz besonders in diesem ganzen Kapitel. Er hat gebetet für die Einheit seiner Kinder. Weil es wichtig ist, dass wir eins sind. Es gibt keinen Platz für den Individualismus, sondern das ist das Miteinander. Und dann gibt es eine Bereicherung. Es gibt eine Vielfalt. Es gibt Segen. Man wird stark. Und vieles ist möglich, wenn wir in Einheit bleiben. Ich schließe jetzt hier die Worte Josua am Ende seines Lebens. Im Josua 24, er sagte, ich habe und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, dem Herrn gehören. Es war seine Entscheidung. Ist auch meine Entscheidung? Ist auch unsere Entscheidung? Die Juden machten das schriftlich. Und wurde unterschrieben und besiegelt. Wir haben keine Vorschriften. Wir müssen nicht jetzt alle einen Vertrag machen, unterschreiben. Wenn eine Hilfe ist, mach das. Ist kein Problem. Aber das ist keine Vorschrift, die wir haben, die wir alles so schriftlich machen müssen. Absolut nicht. Aber es muss ernst sein. Wir sollten wirklich ganz, ganz, ganz ernst machen mit Gott. Vertrag oder kein Vertrag, es hat mit meiner Entscheidung, mit meiner Beziehung und ich soll ernst machen, auch wenn es kostet, auch wenn es schwierig wird. Ich liebe dieses Gebet. Man sagt, dass von Franz von Assisi ist, aber man ist nicht sicher, ob er das gemacht hat, geschrieben hat. Und das ist ein wunderbares Gebet und das sollte, es könnte auch unser Gebet sein. O Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man mich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern, dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern, dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern, dass ich liebe. Denn wer dahin gibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer vergibt, dem wird verziehen. Und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Sind wir uns bereit? Sind wir bereit, auch uns auf dem Altar Gottes zu setzen und sagen, Herr, ich bin da, ganz für dich. Und ich möchte wirklich ernst machen mit dir. Nicht nur bis 11:45, wenn wir raus können, oder? Aber dass weitergeht in der Woche, dass wir ernst machen und dass wir dranbleiben. Die Frage ist, bin ich bereit, Ernst mit Gott zu machen? Bin ich bereit, meinen religiösen Mantel wegzuwerfen? Will ich, wie die Juden damals, mich zu verpflichten, ihn an die erste Stelle zu setzen? Und das sind Antworten, die wir nur geben können. Und es geht um mich und Gott. Wir müssen eines Tages selber die Verantwortung vor Gott tragen. Ihr seid nicht schuldig, mir gegenüber, die Gemeinde gegenüber, die Gemeindeleitung gegenüber. Jeder von uns ist vor Gott und muss seine Verantwortung wahrnehmen können. So würde ich sagen, heute Morgen möchten wir wirklich Zeit nehmen, mindestens eine kurze Zeit, wo wir uns selbst prüfen können und wo wir vielleicht ganz neu entscheiden können, ja, ich möchte diese Erweckung erleben. Ich möchte wirklich offen sein, um Buße zu tun. Ich möchte offen sein, verbindlich zu sein. Ich möchte offen sein, ernst mit Gott zu machen, jeden Tag. Wollen wir vielleicht eine kurze Zeit, ich bitte euch aufzustehen und wir stehen vor Gott. Vergisst eure Nachbarn, vergisst alles und wir stehen vor Gott. Du und Gott, ich und Gott und Jesus. Und wir nehmen Stellung. Und dann, wenn jemand wirklich Gebet braucht, wir wollen euch segnen heute Morgen. Wir wollen euch freisetzen in eure Hingabe zu Gott. Wir wollen euch wirklich unterstützen. Und wenn ihr das als Zeugnis macht, wenn ihr nach vorne kommt, das ist wie die Unterschrift im Vertrag. Es könnte sein, mindestens. Eine öffentliche Zeugnis. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dein Geist, du wirkst in unsere Herzen. Wir können nichts tun, wir können uns selber nicht verändern und wir können andere auch nicht verändern. Du sollst wirken. Und ich bitte dich, Geist Gottes, beweg deine Hand jetzt über uns, über mich zuerst. Und dass wir offen sind für dein Wirken in unserem Leben. Und dass etwas Neues geschehen kann für deine Ehre. Ich danke dir. Du bist ein guter Gott. Halleluja. Und jeder betet für sich und stellt sich vor Gott hin. Und wenn jemand möchte, dann kommt schnell nach vorne. Wir werden euch segnen und unterstützen in eurer Entscheidung.